Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wir haben Ihnen in dieser Woche, konkret vorgestern, schon das Buch eines Astrobiologen vorgestellt. Heute kommt jetzt das Buch eines Soziobiologen. Während aber der Astrobiologe nicht über den Einfluss des Weltalls, sondern der Geografie auf unser Leben schrieb, geht es beim Soziobiologen Mark W. Moffat tatsächlich um eine Naturgeschichte der Gesellschaft. Und bei mir im Studio ist dazu jetzt unsere Kritikerin Susanne Billig. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Eine Naturgeschichte der Gesellschaft, also wenn man nicht lange drüber nachdenkt, das erstmal so wirken lässt, finde ich, es klingt fast wie ein Widerspruch in sich.
Ja, das tut's, aber er ist eben, wie Sie sagten, Soziobiologe und setzt voraus, dass unser biologisches Erbe, unser Verhalten noch immer so stark steuert, dass auch die Entwicklung von Kulturen letztlich nur im Licht der Biologie umfassend verstanden werden kann. Und deswegen beschäftigt er sich in diesem Buch mit dem Verhalten von Ameisen und Nacktmullen und Wölfen und Löwen und Walen und Schimpansen. Und er sucht immer nach dem Kitt, das aus einzelnen Lebewesen sowas macht wie eine Herde, ein Vogelschwarm, eine Vogelkolonie. Und das ist sein Ansatz, mit dem er dann auch an menschliche Kulturen gehen möchte.
Das ist das Stichwort, weil der Haupttitel des Buches, ich habe ihn noch gar nicht genannt, lautet ja, was uns zusammenhält. Und damit sind ja wir gemeint, also Menschen. Wie kommt er denn von den Tieren, die Sie schon erwähnt haben und vermutlich noch anderen, zu Menschen?
Ja, er sagt, dass dieselben Grundprinzipien, die bei Tieren gelten, dann eben auch Dörfer entstehen lässt oder Städte oder ganze Kulturen. Samt den dazugehörigen Feinden, die immer sowas sind wie die Nebengeburt von Sozialverbänden. Wer weiß, wer er ist, der weiß auch immer sehr genau, wer nicht dazugehört. Das ist ein Punkt, der ihm sehr wichtig ist. Und er fragt ausführlich in dem Buch, wie erkennen denn Gruppenmitglieder sich gegenseitig? Viele kennen sich persönlich in einer Wolfsfamilie, da beantwortet sich das von selbst. Aber Menschen bilden ja eben Riesenkulturen aus. Wie weiß ein Inka oder wie wusste er, wer noch Inka war und wer eben nicht? Und da sagt er eben, wir nutzen kulturelle Marker. Das ist sowas wie Frisuren oder Kleidung, Ernährungsgewohnheiten, die Sprache. Wer das gleich verwendet, gehört dazu. Wer nicht, das ist seine These, wird als fremd klassifiziert und von der Tendenz her abgelehnt.
Ich wollte gerade, als Sie gefragt haben, wie erkennt ein Inka, dass auch ein Inka vor ihm steht, wollte ich sagen, naja, im Aussehen, die Azteken sehen anders aus. Und ja, keine E-Mails, ich weiß, das kommt geografisch und zeitlich auch nicht völlig hin. Aber trotzdem, das ist genau das, was er ja tatsächlich zu sagen scheint. Wenn wir ähnliche Kleidung tragen, ähnliche Frisuren haben, dann sind wir einander sympathisch, wenn nicht, wird man ausgegrenzt. Das ist für mich zwar schlüssig, aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu einfach?
Ja, man muss sagen, er gibt sich große Mühe, ja, fast 700 Seiten ist dieses Buch ja dick, aus zahllosen Tierverhaltensstudien abzuleiten, was diese Grundprinzipien sind, nach denen Sozialverbände Friedensprozesse oder Konflikte organisieren. Wann werden interne Probleme dadurch gelöst, dass einfach eine Gruppe abwandert? Wann wird sie stattdessen unterjocht? Wann respektiert man Fremde? Wann diskriminiert man sie? Aber das stimmt schon, er sucht eben immer nach einheitlichen Grundprinzipien und die riesigen Varianten, die menschenmögliches Verhalten ausmachen, allein in unserer Kultur, wie unterschiedlich verhalten wir uns zum Beispiel Fremden gegenüber, bleibt unterbelichtet. Und ich finde, es geht schon auch auf Kosten der Wissenschaftlichkeit. Er spricht zum Beispiel von Kindergartenstudien oder an Kindergartenkindern, die zeigen, wie das Bemerken und Bewerten von Hautfarbe, das setze ich mal hier ausdrücklich an Anführungsstriche, von frühester Kindheit an schon da sei und dann eben angeboren. Aber das ist eben Unsinn. Kinder in dem Alter sind ja schon durch und durch getränkt, allein durch die Sprache, die sie sprechen, mit dem, was ihre Kategorie sagt, ihre Kultur sagt, das ist eine Kategorie, das ist ein bemerkenswerter Unterschied und das nicht.
Aber macht er denn zumindest auf seinen Theorien basierend, macht er denn zumindest auch Vorschläge, wie man diese angeblich angeborene Abneigung gegen Menschen, die anders aussehen, anders wirken, wie man die ablegen kann? Also hat er Ideen, wie man mit diesem, es ist ja eins, Problem umgeht?
Ja, das ist ihm auch wichtig. Also er sagt, wer Kontakte pflegt, zum Beispiel durch Handel und beide Seiten profitieren, da ist die Friedensbereitschaft hoch. Heikel wird es immer dann, wenn die Ressourcen knapp werden, wenn die Gewalt und die Verdrängung verspricht, dass ich danach mehr habe als vorher. Und den Griff zur Gewalt in knappen Zeiten zu vermeiden, setzt voraus, dass man sich klar macht, was der längerfristige Nutzen des Friedens ist. Das können wir durch Reflexion, betont er, Ameisen, aber zum Beispiel haben die Wahl nicht. An den Grenzen der Kolonien wird immer auf Leben und Tod gekämpft.
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Vorstellung, ein 700-Seiten-Buch zu lesen, um am Ende festzustellen, das überzeugt mich alles nicht, ist zu simpel, hätte ich jetzt keine Lust drauf. Deshalb nochmal konkret die Frage. Sie haben ja teilweise ein paar Sachen doch interessant gefunden, aber auch gesagt, das geht bis an den zumindest Rand der Unwissenschaftlichkeit, die Art und Weise, wie er manchmal vereinfacht. Was sagen Sie mir und all den anderen? Sollten wir es lesen oder nicht?
Also ich fand es durchaus spannend. Er schreibt unglaublich kenntnisreich, anschaulich, detailfreudig über Tierverhalten, auch kulturelle Phänomene. Es ist auch legitim, nach den biologischen Anteilen unseres Verhaltens zu fragen. Aber grob wird es eben da, wo er über Ethnien, Hautfarben, sogar Rassen spricht. Der Übersetzer, ich glaube aus lauter Verzweiflung, übersetzt das nicht mal. Der schreibt das ganze Buch von Races, als ob das im Englischen nicht genauso fragwürdig wäre wie im Deutschen. Aber was er mir über Nacktmulle zu erzählen weiß, ist einfach genial. Also das ist der Zwiespalt der Rezensentin hier.
Dankeschön, Susanne Billig. Über Was uns zusammenhält, die Naturgeschichte der Gesellschaft von Mark W. Moffett, ist in der Übersetzung von Sebastian Vogel im Fischer Verlag erschienen. Das Buch kostet 26 Euro. Natürlich Informationen dazu, wie immer, auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.